Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zip FM. Diesmal wird euch die Sendung zusammengestellt von der Radiokampagne Berlin. In Berlin beginnen wir auch gleich. Im hiesigen Krippstheater wird am 24. November ein Stück uraufgeführt, das den Überlebenskampf an Europas Außengrenzen zum Thema hat. Was es mit diesem Theaterstück auf sich hat und welche Ziele die dazugehörige antirassistische Kampagne verfolgt, erklärt uns Lucy Hart im Interview. Lucy Hart ist eine der Organisatorinnen des Projekts, das sich SOS for Human Rights nennt. Dass am vergangenen Montag, nun schon zum sechsten Mal in diesem Jahr, mehrere Berliner Buchläden von der Polizei durchsucht wurden, ist nur ein Indiz für die Lage der Pressefreiheit in der Bundesrepublik. Wie es weltweit um sie bestellt ist, wird einmal im Jahr in einem Bericht der Journalistinnenorganisation Reporter ohne Grenzen veröffentlicht. Zum diesjährigen Bericht zur Pressefreiheit hören wir ein Interview mit Anja Fiol. Zum Schluss hören wir ein Interview mit Jan Schmidt. Er hat sich mit der Frage beschäftigt, inwieweit soziale Netzwerke in politische Abläufe Einfluss nehmen und Einfluss nehmen können. Was sind die Chancen und welche Risiken sind damit verknüpft, dass heute mehr als die Hälfte aller unter 30-Jährigen in Deutschland Mitglied bei StudiVZ, SchülerVZ, Facebook und so weiter sind? SOS for Human Rights. So heißt eine neue antirassistische Kampagne, die von mehreren antirassistischen Organisationen und Initiativen sowie dem Berliner Krippstheater ins Leben gerufen wurde. SOS for Human Rights, so heißt auch gleich ein Theaterstück, das am 24. November im Krippstheater Premiere feiern wird. Darin wird der Weg von drei Jugendlichen in die Festung Europa nachgespielt. Das Theaterstück für Zuschauer ab 12 Jahren soll dann auf Wanderschaft in verschiedene Städte gehen. Außerdem sollen Online-Unterschriften für einen Appell an die Politiker in der EU für die Kinder- und Menschenrechte gesammelt werden. Lucy Hart ist eine der Organisatorinnen der Kampagne wie auch des Theaterstücks. Wir hören sie nun im Gespräch mit Radio Korax Halle.
Es ist die Geschichte von drei jugendlichen Flüchtlingen. Jamila, die 13 ist, Naisha, die 16 ist und Kerim, der 17 ist. Naisha lebt in Ghana. Seit immer schon und ihre kleine Cousine Jamila lebt in Potsdam 13 Jahre lang, bis sie abgeschoben wird mit ihrem Vater und zurück nach Ghana muss, woher ihre Eltern kommen. Und Jamila und Naisha wollen dann zurück nach Europa, beziehungsweise Jamila will zurück nach Deutschland und Naisha sieht in ihr die Möglichkeit, weg von ihrem Land zu gehen, in dem sie denkt, dass sie keine Zukunft hat. Und sie machen sich auf den Weg und sie kommen irgendwann im Mittelmeer nach vielen, vielen Wochen und viele abenteuerliche Geschichte. Und im Mittelmeer kommen sie auf eine Rettungsplattform an, nachdem ihr Boot leider kaputt geworden ist. Und sie treffen auf diesem Plattform der Kerim, der auch auf der Flut ist und zwar seit Jahren und versucht immer wieder nach Europa zu gehen. Und es ist in diesem Stück die Geschichte von jungen Menschen, die versuchen, ein besseres Leben zu schaffen, indem sie nach Europa reisen. Und es bedeutet auch für sie, eine sehr lange und gefährliche Reise nach Europa zu machen. Und das ist die Geschichte von dieser Reise, von diesen drei Menschen.
Ist das eine ausgedachte Geschichte oder wie viel Wahrheit ist in der Geschichte?
Die Geschichte wurde auf 2 Jahren entwickelt, und zwar mit Hilfe von den Jugendlichen ohne Grenzen. Das ist eine bundesweite Initiative von jungen Flüchtlingen. Und das Stück wurde von Susanne Lieb und Philipp Arpin entwickelt, mit Hilfe von der Dramaturgin Ute Volknand. Und zwar durch Beratung von diesen Jugendlichen. Das heißt, das Stück ist eigentlich eine Zusammenfassung von vielen Geschichten in einer Geschichte. Das sind viele wahre Geschichten, die zusammen gemalt worden sind, damit es eine reiche Geschichte wird.
Wer sind die Schauspieler des Stücks? Sind das Schauspieler vom Krippstheater?
Da sind keine Schauspieler vom Ensemble, weil das Stück ist dafür gedacht, dass es auf Tour geht. Insofern können die Schauspieler von dem Ensemble nicht mittouren, weil sie normalerweise quasi jede Woche eine Aufführung am Krips haben. Deswegen sind 3 Schauspieler außerhalb des Ensembles, die extra für das Stück angestellt worden sind. Und zwar sind das, also die Figur von Jamila wird von Veronica New Yorks gespielt, die Figur von Naisha von Dalila Abdallah gespielt und die Figur von Kerim von Adil El Bouamraoui gespielt. Genau.
Das Theaterstück soll auf Reisen gehen. Uraufführung soll am 24. November in Berlin sein. Das ist ein Mittwoch. Ist denn schon ein Turnplan erstellt?
Genau, also die Uraufführung in Berlin ist am 24. November im Krips Mitte im Potowie. Und vor dieser Uraufführung gibt es eine Vortour in Bad Kreuznach von dem 7. bis 12. November. Und dann gibt es auch 2 Vorstellungen in Hamburg im Rahmen der Konferenz von Jugendlichen ohne Grenzen, die parallel zu der Innenministerkonferenz stattfindet. Das heißt, da treffen sich die Jugendliche ohne Grenzen für eine Konferenz und es findet in diesem Rahmen auch eine Gala. Und bei der Gala wird das Stück aufgeführt und in dieser Gala ist es auch die Rede davon, einen Abschiedeministerpreis zu verleihen, als Gegengewicht zu der Innenministerkonferenz.
Wann findet beides statt, die Jugendliche ohne Grenzen-Konferenz und die Innenministerkonferenz?
Die Innenministerkonferenz findet von 17. bis 22. November und die Jugendliche ohne Grenzen-Konferenz findet von 17. bis 21. November statt.
In Hamburg?
In Hamburg, genau.
An welches Publikum ist das gerichtet, das Theaterstück?
Das Stück ist für Menschen ab 12, das heißt auch schon Jugendliche, die in der 6. Klasse sind, können das Stück sehen. Und das Ziel ist aber, dass dieses Stück auch ein breiteres Publikum erreicht, weil es ist die Rede davon, was an den Außengrenzen Europas passiert, beziehungsweise durch die Grenzagentur Frontex zum Beispiel, die von der Europäischen Union finanziert wird und dafür existiert, dass so wenig wie möglich Flüchtlinge nach Europa kommen. Und sie arbeitet, diese Grenzagentur, in Zusammenarbeit mit der Grenzpolizei, von den Staaten.
Und damit ist dann auch sozusagen die Verbindung zu der Kampagne SOS for Human Rights, also die genauso heißt wie das Theaterstück. Wer unterstützt diese?
Die Kampagne SOS for Human Rights ist von einem Bündnis aus Jugendliche ohne Grenzen, diese jugendliche Flüchtlinge-Initiative, auch vom Krips-Theater Berlin, vom Pro-Asyl, Borderline Europe, von den Flüchtlingsräten Berlin und Brandenburg, von der GEW, sowie von dem Beratungs- und Betreuungszentrum für junge Flüchtlinge BBZ und Weg ins Leben in Berlin.
Und da gibt es hier auch einen Appell?
Genau, also diese Kampagne ist sozusagen ein Nachfolgeprojekt von Hier geblieben. Die andere Kampagne Hier geblieben fand von 2005 bis 2009 statt, mit auch einem Theaterstück zum Thema Bleiberecht und ein Aktionsprogramm mit Demonstrationen und Schulaktionen für die Verteidigung des Bleiberechts von Flüchtlingen in Deutschland. Und SOS for Human Rights ist jetzt die neue Kampagne für Menschenrechte von Flüchtlingen und soll europaweit aufklären über die Situation von Flüchtlingen an den Außengrenzen Europas und auch innerhalb Europa.
Dazu ist dann auch gedacht, dass man noch mit dem Publikum diskutiert über das Theaterstück im Anschluss an die Vorstellungen.
Genau, nach jeder Vorstellung gibt es eine Publikumsdiskussion mit den Schauspielern und dem Publikum und eventuell auch einem Theaterpädagoge, der das Stück begleitet. Und die Idee ist dadurch, dass die Jugendliche nicht nur diese schwierige Informationen bekommen, sondern dass sie das auch verarbeiten können und dass sie wissen, dass sie was machen können, indem sie diesen Appell von den Jugendlichen ohne Grenzen unterstützen. So wie eigentlich jeder Mensch kann diesen Appell unterstützen und umso mehr Unterstützer für diesen Appell und für die Kampagne es gibt, umso mehr politisches Gewicht das Ganze haben kann.
Als Unterstützung des Appells meint sie dann die Unterschrift im Internet unter www.sos-for-human-rights.eu.
Genau, das ist es.
Also www.sos-for-human-rights.eu. Und ist der Tourplan denn schon voll? Oder was ist, wenn jetzt zum Beispiel unter den Hörern hier ein Theatermensch dabei wäre, der sagt, ja, wir würden gern, dass das Stück auch in unserer Stadt spielt?
Es ist so, dass wir jetzt, dass unsere Tourplanung geht bis Mitte Dezember. Da sind wir schon ausgebucht. Wir spielen also nach Bad Kreuznach und Hamburg im November, spielen wir dann im Dezember in Paderborn, Lohmar und Wetzlar. Und dann haben wir weitere Tourtermine jeden Monat bis Ende der Spielzeit, das heißt bis Juni. Jeden Monat haben wir 10 bis 15 Tage eingeplant, wo wir auf Tour gehen wollen. Und deswegen wollen wir auch unbedingt nach Dresden irgendwann. Und das ist sehr schön, wenn Theatermenschen uns einladen wollen.
Dann bedanke ich mich bei Lucy Hart.
Danke.
Das Theaterstück SOS for Human Rights hat Premiere am 24. November im Krippstheater in Berlin.
Genau.
Reporter ohne Grenzen hat die 9. Rangliste zur weltweiten Situation der Pressefreiheit am 20. Oktober veröffentlicht. Der Bericht gibt Auskunft über den Stand der Pressefreiheit in 178 Ländern auf der ganzen Welt und dokumentiert unter anderem, dass wir gerade auch in Europa in Sachen Pressefreiheit besorgt sein sollten. Benedikt Strunz von Radio Dreieckland Freiburg sprach mit Anja Fiol von Reporter ohne Grenzen.
In der vergangenen Woche veröffentlichte die Nichtregierungsorganisation Reporter ohne Grenzen ihren jährlich erscheinenden Länderbericht. Der Bericht gibt Auskunft über den Stand der Pressefreiheit in 178 Ländern auf der ganzen Welt und dokumentiert unter anderem, dass wir gerade auch in Europa in Sachen Pressefreiheit besorgt sein sollten.
Frau Fiol, in den vergangenen Tagen wurde die Reporter ohne Grenzen Rangliste der Pressefreiheit 2010 veröffentlicht. War das zurückliegende Jahr denn ein gutes oder ein schlechtes Jahr für die Pressefreiheit?
Man muss doch leider sagen, es war eher ein schlechtes Jahr. Es haben sich einige Abwärtstrends, die wir schon in der Rangliste 2009 festgestellt haben, haben sich fortgesetzt. Das betrifft insbesondere die europäischen Staaten, nicht nur süd- und südosteuropäische Staaten, die außerhalb der EU liegen, sondern auch EU-Mitglieder selbst. Und deswegen waren wir doch sehr sind wir weiterhin sehr besorgt. Als Beispiel kann ich zum Beispiel Frankreich und Italien anfügen. Da haben wir ja schon letztes Jahr fundamentale Probleme moniert, wie beispielsweise Nicht-Einhaltung des Quellenschutzes oder aber auch Gewalt gegen Medienmitarbeiter, jetzt allerdings von der Mafia ausgehend, die zunehmende Medienkonzentration, das sind alles Tendenzen, die doch ein eher negatives Bild zeigen letztes Jahr. Dann ist ein EU-Mitglied sehr stark auch abgestürzt, das ist Griechenland, liegt jetzt auf Platz 70, also auf dem gleichen Rang wie Bulgarien, auch ein EU-Mitglied. Was Griechenland angeht, das liegt unter anderem daran, dass es auch Übergriffe gab auf Journalisten bei Demonstrationen, die es ja im letzten Jahr in diesem Land zuhauf gab. Also wir merken, gerade innerhalb der EU geht die Schere zwischen den sehr guten europäischen Staaten, darunter gehört Finnland, Schweden und die Niederlande, die auf Platz 1 sind unter den EU-Ländern, bis hin zu Platz 70, Griechenland und Bulgarien, geht sehr weit auseinander. Und ich habe auch schon Südosteuropa angeführt, die Balkanstaaten sind seit Jahren ein Problem und auch dort haben sich Probleme, Korruption, kriminelle Strukturen zum Teil auch verstärkt und ja, dementsprechend hat sich auch die Lage der Medien verschärft.
Lange Zeit galten die europäischen Länder ja also als Vorzeigekinder in Sachen Pressefreiheit. Nun scheint es so, als wenn es abgesehen von einigen nordeuropäischen Ländern grundsätzlich einen Trend hingäbe zu einer Verschlechterung in Sachen Pressefreiheit. Woran liegt es denn aus Ihrer Sicht? Wird Pressefreiheit in Europa weniger ernst genommen in den vergangenen Jahren?
Also diese Tendenz beobachten wir jetzt seit 2 Jahren, würde ich sagen. Wir hoffen natürlich auch, dass sich dieser Trend wieder umkehrt. Aber es sind 2 Faktoren, die auch schon im letzten Jahr eine Rolle gespielt haben. Das waren einmal Gewalt gegen Medien, das habe ich ja schon erwähnt. Die andere Tendenz aber ist eigentlich der zunehmende staatliche Einfluss auf die Medien. Das haben wir ja ganz stark in Italien, auch diese Verquickung zwischen dem politischen Sektor und dem Mediensektor. Das zeigt sich ja sehr stark an der Person von Berlusconi. Aber auch in Frankreich gibt es dieses Problem, denn auch Sarkozy nimmt ja Einfluss auf die Auswahl der Intendanten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Wir merken, dass diese staatliche Einflussnahme größer wird, und das zeigt sich auch bei der Internetkontrolle zum Teil in einigen Staaten. Also da, denke ich, haben wir auch noch einiges zu erwarten, denn es gibt auch beispielsweise in Frankreich, aber auch in anderen europäischen Staaten, gibt es in der Schublade einige Gesetzesvorschläge, um die Filtertechnik, um die Filtermaßnahmen im Internet zu verstärken.
Bleiben wir doch mal bei dem Beispiel oder bei dem Fakt staatlicher Einflussnahmen und richten unseren Blick auf Deutschland. Hier kommen mir die Beispiele Nicolas Brender und die Besetzung des BR-Intendanten in den Sinn. Wie sieht es denn in Sachen Pressefreiheit in Deutschland aus?
Deutschland liegt in diesem Jahr auf Platz 17, im vergangenen Jahr auf Platz 18. Aus unserer Perspektive hat sich die Situation nicht wesentlich verändert. Staatlicher Einfluss, das ist auch ein Problem, da komme ich gleich drauf. Aber in Deutschland ist es zum einen so, dass der Zugang zu offiziellen, zu Behördeninformationen immer noch unzureichend ist. Das gilt übrigens nicht nur für Journalisten, sondern auch für Bürger. Das heißt, diese Anfragen werden abgelehnt oder werden nur verzögert behandelt. Dann haben wir kritisiert auch die Tendenz, dass Redaktionen zusammengelegt werden und Newsrooms geschaffen werden oder Redaktionspools. Und an dritter Stelle stand auch, dass es zu einer sogenannten Juristifizierung der Beziehung zwischen den Journalisten und ihren Objekten der Berichterstattung kommt. Das heißt, Unternehmen, Privatpersonen, zum Teil auch Behördenvertreter drohen mit Klagen oder schalten ihren Anwalt ein, wenn sie etwas Kritisches über sich lesen oder wenn sie erfahren, dass jemand über sie kritisch recherchiert oder vorhat, was zu veröffentlichen, wird dann sofort schon mal präventiv geklagt. Und das sind natürlich Sachen, die auch zu einer zunehmenden Selbstzensur führen können.
Nun zeigt die aktuelle Entwicklung eigentlich sehr deutlich, dass es wichtig und richtig ist, sehr kritisch nicht nur auf die ganze Welt, sondern auch nach Europa und Deutschland zu schauen. Es gibt allerdings noch Länder, in denen es wesentlich schlechter aussieht. Wer ist denn in diesem Jahr auf den letzten Rangplätzen des Rockindex?
Es ist wieder das sogenannte infernale Trio, nennen wir es mittlerweile schon. Es ist Turkmenistan, also ein zentralasiatischer Staat, Eritrea in Ostafrika und Nordkorea in Asien. Und diese drei Staaten sind eigentlich schon seit 2005 permanent auf den hintersten Rängen. Und das liegt daran, dass es dort eigentlich quasi keine unabhängigen Medien mehr gibt. Man kann schon von einer Gleichschaltung sprechen der Medienlandschaft dort. Also demzufolge auch keine Meinungsvielfalt. Und Journalisten, die kritisch berichten, werden inhaftiert. In Eritrea wissen wir, dass mindestens 30 Journalisten derzeit im Gefängnis sind. Das heißt, man kann da mit massiven physischen und psychischen Repressionen rechnen, wenn man dort versucht, seine Meinung frei zu äußern. Deswegen stehen diese Staaten schon seit vielen Jahren ganz hinten. Dann die üblichen Verdächtigen, das sind Iran, das sind China, das ist Syrien, genau, und Jemen. Und neu hinzugekommen sind in diesem Jahr Ruanda und Sudan, was die Gruppe der letzten 10 angeht.
Frau Viol, kommen wir zum Schluss des Interviews nochmal perspektivisch auf Europa zu sprechen. Welche Maßnahmen müssten die betroffenen EU-Länder denn ergreifen aus Ihrer Sicht? Was fordern Sie von den betroffenen EU-Ländern, um das Recht der Pressefreiheit besser gewährleisten zu können?
Was ich schon gesagt habe, die Zensurmaßnahmen gerade im Internet, da hoffen wir, dass Projekte, beispielsweise Filtermaßnahmen einzuführen, dass diese Projekte doch nicht umgesetzt werden. Wir hoffen natürlich generell, dass sich in Italien und Frankreich, dass sich die Regierung weniger einmischt in die Medien und also sowohl ihren persönlichen Einfluss zurückfährt bei Personalbestimmungen als auch auf rechtlicher Ebene versucht, den Quellenschutz wirklich einzuhalten. In Bezug auf Deutschland kann ich natürlich auch sagen, dass diese Nicolaus Brender-Entscheidung, den Vertrag nicht zu verlängern des Chefredakteurs, haben wir auch sehr stark kritisiert. Und wir hoffen natürlich auch, dass das in Zukunft nicht mehr passiert, dass es da auch neue Strukturen gibt, die sowas zu verhindern, die sowas verhindern werden in Zukunft. Denn es kann nicht sein, dass der Verwaltungsrat so eine tiefgreifende Personalie entscheidet. Ein Rat, der von einer CDU-Mehrheit, also von einer Parteienmehrheit geführt war.
Soweit Anja Wjohl von Reporter ohne Grenzen zum unlängst veröffentlichten Reporter ohne Grenzen Report. Mehr Infos zum Report erhaltet ihr im Internet unter www.reporterohnegrenzen.de.
Bist du auch bei einem sozialen Netzwerk angemeldet? StudiVZ, SchülerVZ, MeinVZ, Facebook, MySpace und wie sie alle heißen. Schließlich kann Mensch dort einfach viele Leute erreichen. Aber welche Folgen, welcher Nutzen und welche Gefahren stecken hinter dem Boom der sozialen Netzwerke im Internet? Dazu hören wir nun ein Interview mit Jan Schmidt, der sich lange mit verschiedenen Aspekten sozialer Netzwerke beschäftigt hat.
Also man kann ansetzen, dass man sich anschaut, wie sich solche Netzwerke in der Gesellschaft verbreitet haben. Und da kann man tatsächlich feststellen, innerhalb von wenigen Jahren, das sind ja alles noch relativ junge Internetanwendungen, also in den letzten 2 Jahren, sagen wir mal, sind die tatsächlich zu Massenphänomenen geworden. Also wir haben gerade bei den jüngeren Altersgruppen, so den unter 30-Jährigen, haben wir inzwischen Nutzungsanteile von über 60-70%, die sagen, sie nutzen zumindest eins dieser Netzwerke, die du vorhin genannt hast. So, also das heißt, wir haben es mit einem Phänomen zu tun, was sich in relativ kurzer Zeit relativ weit verbreitet hat. Das an sich macht es schon mal interessant, auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive, genauso wie halt vielleicht für Journalisten. Und jetzt bei diesen Plattformen haben wir den besonderen Umstand, dass die relativ viele Bereiche so unseres auch sozialen Miteinanders berühren, weil man da eben Freundschaften pflegen kann, alte Bekannte wieder treffen kann, unter Umständen auch neue Leute kennenlernen kann, die bestimmte Interessen teilen. All das macht es also so wertvoll auch für den Nutzer. Und das ist das, was im öffentlichen Diskurs meistens so im Vordergrund steht, sie sorgen dafür, dass so die Grenzen zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit, die wir so traditionell für gegeben hinnehmen, dass die sich verschieben. Und das wird im Moment gerade also an allen möglichen Ecken und Enden diskutiert, vom Datenschutz über so Medienkompetenzempfehlungen für Schüler und Schülerinnen bis halt hin zu der Frage, die jeder sich selber stellen muss, wie viel möchte ich von mir preisgeben, wie viel möchte ich für mich selber behalten auf solchen Plattformen.
Mittlerweile wurde das ja auch in Utopien verpackt. Zuletzt kann ich mich daran erinnern, da gab es hier in Halle eine Filmpremiere von The Eighth Wonderland. Ist ein Film, der auch sozusagen über so eine Utopie von sozialen Netzwerken handelt, was die eigentlich auch für eine politische Struktur haben und vielleicht auch haben können, besser gesagt, und welche Rolle sie auch in der Demokratie auch übernehmen können. Eine sehr sympathische Utopie. Wie geht man denn da so als, ich möchte jetzt nicht nochmal den langen Namen sagen, aber sozusagen als medienwissenschaftlich gewandter politisch-kommunikationswissenschaftler heran?
Auch da ist es eigentlich am einfachsten, wenn man sich tatsächlich anschaut, für welche Zwecke nutzen es denn die Menschen auch in politischer Hinsicht. Und da haben wir also einmal den ganzen Bereich, der in Deutschland ja auch letztes Jahr tatsächlich auffällig war, dass solche Netzwerkplattformen auch inzwischen Ort für Wahlkämpfe und für politische Kommunikation geworden sind. Das ist in sich jetzt vielleicht noch nicht revolutionär, weil gerade in Wahlkämpfen so politische Akteure eigentlich immer gerne auch versuchen, mit den jeweils modernen Werkzeugen umzugehen. Und das schaffen sie mal mehr, mal weniger gut. Das hängt natürlich auch so ganz viel von dem einzelnen Kandidaten oder der Kandidatin ab. Diese utopischen Hoffnungen, die knüpfen sich ja vor allem daran, dass solche Plattformen und solche Internetwerkzeuge in Gesellschaften vielleicht mit eingeschränkter Meinungsfreiheit dafür sorgen können, dass sich Protestinformationen zum Beispiel verbreiten können, dass sich Bürger zusammenschließen können, dass sie sich solidarisieren können, dass sie vielleicht auch Informationen irgendwie des Widerstands gegen den Regime austauschen können. Das ist tatsächlich also als Utopie natürlich eine sehr schöne Aussicht. Und man kann zum Beispiel zeigen, dass bei den Protesten im Iran letztes Jahr nach dieser Präsidentschaftswahl da bestimmte Internetwerkzeuge auch tatsächlich eine wichtige Rolle gespielt haben, um so die Nachricht über den Protest zu verbreiten. Das Spannende ist aber, dass gerade die solche Netzwerkplattformen wie Facebook zum Beispiel aus Sicht von so Regimegegnern natürlich hochproblematisch sind, denn wenn ich da irgendwie öffentlich mache, wen ich alles kenne und mit wem ich irgendwie vielleicht Informationen austausche, dann gebe ich mich unter Umständen eben selber sozusagen auch preis, weil solche Werkzeuge natürlich auch in totalitären Staaten, wenn sie überhaupt genutzt werden können, dann auch entsprechend überwacht werden. Also insofern ist es nicht per se gut oder per se demokratisch, sondern es kommt eben auch immer darauf an, was die Menschen oder in dem Fall halt vielleicht auch staatliche Akteure mit den jeweiligen Werkzeugen anstellen. Also hängt es auch wiederum vom gesellschaftlichen Kontext ab.
Und Protest ist ja jetzt nicht unbedingt unbedingt nicht jedes Mal jetzt politisch unglaublich mit offenen Armen empfangen wird. Welchen Welche Hindernisse gibt es denn da eigentlich, auch sowas in so eine Richtung zu überlegen und zu denken, eben soziale Netzwerke auch vielleicht sogar mit solchen Tools eben bestücken? Das würde ja natürlich nicht so unbedingt d'accord gehen mit den Leuten, die eben meinetwegen einen gewissen Zustand erhalten möchten, einfach welchen Schwierigkeiten ist da eben auch solche, sind solchen Utopien denn auch, sehen die sich gegenüber?
Ja, also zunächst mal, dass es dann letztlich doch immer auch nochmal eine Grenze gibt, wenn man so möchte, zwischen dem, was ich online im Internet auf solchen Plattformen kommuniziere und dem, was dann tatsächlich an politischen Entscheidungen getroffen wird. Also wenn mein politischer Protest sich nur darauf beschränkt, dass ich eben, sagen wir mal, auf Facebook einer entsprechenden Gruppe beitrete. Sagen wir mal, nehmen wir ein heimisches Beispiel, Protest gegen den Bahnhof in Stuttgart. Es gibt unglaublich viele Menschen, die einer entsprechenden Gruppe beitreten und auch unglaublich viele Menschen, die einer Gruppe für den Bahnhof beitreten. Solange das aber auf so einer Ebene verbleibt, handelt es sich eben erstmal nur um so eine Art ja unverbindliche Willensbekundung, sage ich mal. Für richtig politischen Wandel und letztlich auch also die politische Entscheidung ist eben noch mehr möglich und das reicht dann tatsächlich von der Teilnahme vielleicht an Demonstrationen über das Unterzeichnen von nämlich Petitionen, die dann in so parlamentarische Prozesse eingehen, bis letzten Endes hin zu Bürgerentscheiden oder dem Kreuzchen, was ich nachher in der Wahlkabine mache. Letztlich sind das ja die Mechanismen, über die Politik gestaltet wird und politische Entscheidungen und Weichenstellungen getroffen werden. Das, was im Internet passiert, ist im Moment an vielen Stellen erstmal nur noch so Vorfeldmobilisierung. Nur noch, klingt jetzt ein bisschen schwach, es ist unglaublich wichtig, aber es ist eben nicht der Ersatz für tatsächliches politisches Handeln, was noch andere Kanäle braucht.
Wie wird denn sich das, also ich meine, ich bin nicht so der Typ, der unbedingt auf Prognosen steht, aber vielleicht mal so einen kleinen Ausblick, weil das ist ja auch ganz schwierig, auch jetzt, wenn ich die Frage stelle, wie sich eben sowas dann auch entwickeln kann, ob sich das eben dann auch viel, viel wichtiger wird und sich dann vielleicht auch eben verlagert umso mehr, weil die Tools werden natürlich angeboten, wie zum Beispiel Online-Petitionen. Natürlich passiert das dann natürlich im Realen, aber es ist ja schon so eine Verlagerung Richtung Internet auch zu erkennen, um die Schwelle natürlich auch niedriger zu machen, was ja der positive Aspekt ist. Aber wie gibt es da eigentlich so eine Vorstellung, wie das eben so in 10 Jahren aussehen könnte, eben so eine Internetvernetzung durch soziale Netzwerke oder andere Plattformen?
Ja, also ich kann es auch natürlich nicht wirklich verlässlich prognostizieren, aber ich glaube, also was nicht passieren wird, ist, dass in 10 Jahren politische Kommunikation nur noch übers Internet abgewickelt wird. Dafür gibt es A noch ganz handfeste Barrieren, dass eben nach wie vor fast ein Drittel der deutschen Bevölkerung das Internet eben nicht nutzt, dass es eben auch bestimmte andere etablierte Formen des politischen Engagements gibt, dass auch die politischen Parteien eben Organisationsstrukturen haben, die auch außerhalb des Internets existieren. Da gibt es also so eine gewisse Trägheit und die ist auch, glaube ich, gut in vielen Fällen. Aber ich glaube, in 10 Jahren wird man noch sehr viel selbstverständlicher als heute schon das Internet nutzen, um sich zu informieren für politische Zwecke, vor allem aber auch, um sich einzubringen. Es wird also, glaube ich, neue Formen geben, wo Menschen, die vielleicht nicht die Zeit oder auch nicht das Interesse haben, sich regelmäßig alle 2 Wochen bei einer Parteiveranstaltung irgendwie aufzuhalten, dass die zu bestimmten Themen, die sie interessieren, sich im Internet eben zu Wort melden. Vielleicht da sogar an so Meinungsbild, an Stimmungsbildern teilnehmen und dadurch eben auch die Möglichkeit haben, über das Internet mit bestimmten Werkzeugen, sozusagen mit anderen zusammen, sich für ihre Anliegen und ihre politischen Interessen dann einzusetzen. Ob das dann auf Facebook passiert oder ob es da ein ganz neues Tool gibt, was es heute noch gar nicht entwickelt wird, das wage ich nicht zu prognostizieren. Da ist es schon so, dass der Wandel so rasch ist. Also vor 3-4 Jahren hätte eben niemand von Facebook geredet oder von sowas wie Twitter zum Beispiel. Es kann also gut sein, dass wir in 3-4 Jahren von Werkzeugen reden, an die heute noch keiner denkt.
Das war's für heute. 30 Minuten ZIPFM sind vorbei. Die Sendung wurde euch präsentiert von der Radiokampagne Berlin. Nachhören könnt ihr die Sendung wie immer im Internet unter freie-radios.net. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören!